Sag mal, Otto, Massimo Otto, genau. Sag mal, Otto, ich weiß nicht, ob du das hier früher auch gesammelt hast. Kannst du das sehen? Das ist ein aktuelles Panini-Album, ja? Und du bist ja 2-3 Jährchen älter als ich, aber trotzdem gleiche Generation. Hast du das früher auch gesammelt?
Ja, wir haben das früher in der Schule, haben wir das auch vielleicht gesammelt und getauscht und hat super viel Spaß gemacht.
Ja, ich kann mich nämlich nur bedanken bei den Kids und Jugendlichen, die gestern hier bei so einer spontanen Tauschbörse waren, ja. Und das ist doch tatsächlich sehr interessant, wenn man sich dann ein bisschen in die Kindheit und Jugend zurückversetzt fühlt, ne? Und also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen, ja, würde ich nicht sagen, gerührt ist das falsche Wort, ne? Aber ich bin so ein bisschen wehmütig, dass man nicht mehr mit dieser kindlichen Freude teilweise unterwegs ist, ne? Bist du jemand, der mit sehr viel Freude durchs Leben geht, eigentlich so als Typ, als Charakter? Also so habe ich dich zumindest in deiner aktiven Zeit immer wahrgenommen.
Ja, doch schon. Also man muss auch sagen, ich hatte auch sehr viel Glück in meinem Leben. Insbesondere, weil ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Von daher, aber auch vorher, ich war immer, denke ich mal, so ein fröhlicher Mensch. Habe auch im Laufe meiner Jahre sehr, sehr viele Freunde gesammelt und habe auch noch Freunde aus dem Kindergarten. Und also ich glaube schon, dass ich da eigentlich insgesamt sehr, sehr positiv immer durchs Leben gegangen bin.
Also nicht, dass jetzt hier einer Zweifel hat, dass ich nicht fröhlich wäre im Leben. Also so wollte ich das jetzt nicht ausgedrückt haben. Aber also die Kinder gestern, also das war wirklich großartig, ja, mit wie viel Spaß die dann auch da unterwegs waren und ich brauche ein neues Päckchen und kann ich das aufmachen und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr cool gewesen. Also mal gucken, wir werden das jetzt hier in Dortmund in den nächsten Wochen noch auf jeden Fall mal wiederholen. Das ist ja ganz klar. Aber erstmal natürlich herzlich willkommen an Otto Addo. Schön, dass du mit dabei bist und dir sehr spontan auch Zeit genommen hast. Das weiß ich echt zu schätzen und herzlich willkommen an alle da draußen hier bei der schwarz-gelben Runde. Ich hoffe, ihr habt richtig Lust darauf und ja, ein bisschen was wird es natürlich während der Weltmeisterschaft geben. Ist die WM für dich eigentlich, ich starte mal so ein bisschen, ja, was heißt negativ, ist die WM für dich jetzt eigentlich etwas, worauf du dich noch freuen kannst nach der Geschichte mit Ghana und der Entlassung da vor ein paar Wochen?
Doch, klar, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die WM. Ich freue mich auch auf die WM. Ich habe dann wiederum das Glück gehabt, dass ich dann irgendwie trotzdem noch dabei sein kann und darf. Und das ist, die WM ist immer Highlight, glaube ich, für jeden Fußballer, zu gucken, wer spielt gegen wen, welche neuen Mannschaften kommen auf einmal, Überraschungsmannschaften kommen einfach mal vor. Es sind immer heiße Duelle, also ich freue mich sehr, sehr drauf. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Nebengeräusche und sehr viel, ich sag mal, auch Politisches so drumherum, was man auch im Hinterkopf hat. Aber trotzdem, ich freue mich auf die WM, ich freue mich für die Spieler, die daran teilnehmen, auch für meine ehemaligen Spieler, dass sie dabei sind, die dabei sind. Und es ist ja immer das größte Spektakel eigentlich für jeden Fußballer.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben jetzt ein paar Leute natürlich dann gesagt, ja, aber die Spiele sind mitten in der Nacht. Hey Leute, es ist eine Weltmeisterschaft. Ja, wir haben alle 4 Jahre eine Europameisterschaft. Da sind die Anschlusszeiten perfekt für uns in Europa. Aber ich finde das absolut in Ordnung. Ich meine, die können ja auch nicht immer bei der absoluten Hitze spielen. Das war ja vor vielen, vielen Jahren damals bei der WM 94 ein ganz, ganz großes Thema. Deswegen, also liebe Leute, eine Weltmeisterschaft ist für alle da, nicht nur für uns in Europa. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Von daher ist das, glaube ich, mehr als in Ordnung. Vielleicht kannst du noch mal erklären, weil nicht jeder wird es mitbekommen haben. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Du bist trotzdem bei der Weltmeisterschaft involviert. Was machst du denn jetzt da genau?
Ich habe ein paar Wochen, nachdem ich raus war bei Ghana, habe ich ein Angebot bekommen von der FIFA. Der Pascal Zubermüller, der bei der FIFA arbeitet, hat mich angesprochen, ob ich Interesse hätte, bei der Technical Study Group mitzuarbeiten. Das ist ein Trainerteam um Arsène Wenger herum, wo 8, 9, 10 Trainer viele Spiele besuchen oder fast alle Spiele besuchen. Sie analysieren, sie besprechen und verschiedene Trends aufzeigen, individuell taktische Themen ansprechen, aber auch grundsätzlich einfach Highlights rauspicken, um sie vielleicht im Nachhinein nochmal zu besprechen. Und da mache ich mit. Wir organisieren dann auch diese ganzen Wahlen, bester Spieler, beste Mannschaft, bester Trainer etc. Ja, ich bin froh, dass die FIFA mich darauf angesprochen hat. Ich habe ja im Moment Zeit und freue mich dann, dass ich dann auf diesem Wege dann auch bei der WM dabei sein kann.
Ja, das ist aber auch ein ganz cooler Job, muss ich sagen. Also wählst du dann teilweise auch diesen besten Spieler und besten Torhüter und besten jungen Spieler?
Genau, ich will mit. Es sind ja auch unter anderem auch die alle Mannschaften und die Trainer und Kapitäne, glaube ich, die auch mitwählen. Aber da will ich dann auch mit.
Ja, interessant. Und du bist dann also, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, auch vor Ort. Wie viele Spiele wirst du denn dann gucken? Also ist ja schon dann reisetechnisch relativ intensiv.
Ja, genau. Wir haben unsere Base in Miami und von da aus werde ich dann ja reisen. Ich habe erstmal so ein bisschen reingeguckt. Ich werde dann, glaube ich, erstmal nach L.A., dann von L.A. nach Seattle, dann wieder zurück nach Miami. Dann bin ich aber auch in Boston, dann auch in New York, Deutschland gegen Ecuador. Da bin ich auch auf jeden Fall dabei bei dem Spiel. Und ja, also hat eine Route oder Routenplaner bekommen, wo man immer so 2-3 Tage in einer Stadt ist und dann hat man auch mal einen Tag frei sozusagen und dann fliegt man dann wieder woanders hin, um ein anderes Spiel zu gucken. Und wir sind da komplett aufgeteilt, haben auch ein großes Analystenteam hinter uns, was im Hintergrund auch viel arbeitet und ja, wird spannend, ja. Aber wird auch viel Arbeit sein.
Ja, das klingt tatsächlich sehr, sehr interessant. Bist du denn persönlich eigentlich schon mal in den USA gewesen?
Ja, schon häufiger. Ich war sogar damals, da gab es also mit meiner Auswahlmannschaft, ich glaube, ich war 18, 19 und war bei der norddeutschen Auswahl. Es gab damals als Vorstufe für die deutsche Nationalmannschaft gab es so norddeutsche Auswahlmannschaften, süddeutsche, westdeutsche Mannschaften und ich war bei der norddeutschen Auswahl und wir hatten das Privileg, dass wir zu WM94 fahren durften. Und dort auch alle Vorgruppenspiele damals, genau, habe ich alle damals gesehen auch. Und aber ich war auch vorher schon mal in Amerika, weil ich Cousins in Amerika habe. Mittlerweile wohnt meine Schwester sogar da. Von da bin ich schon mal, so alle 3 Jahre bin ich schon mal in Amerika. Im Schnitt.
Okay, verstehe. Ich habe eine Empfehlung für übrigens alle, die sich für Dokumentationen interessieren, weil ich habe sie mir sofort reingezogen. Es gibt ja in der ARD-Mediathek jetzt eine Dokumentation zur WM94. Ich glaube, die heißt 11 Helden, ein Albtraum. Da geht es dann um die Geschichte mit Berti Vogts und so weiter. Ja, Bodo Ilgner und seine Frau Bianca kommen zu Wort. Matthias Sammer, Rudi Völler. Also ich könnte jetzt sämtliche Namen aufzählen. Es sind 4 Teile und ich habe sie fast alle direkt hintereinander gesehen. Total spannend und interessant. Und wenn ich mir das gerade nochmal vor Augen führe, ja, so eine Trainerrolle bei einer Nationalmannschaft, wie du sie ja jetzt auch dann erlebt hast, geht es da im Prinzip eigentlich darum, mehr so, ich sag mal, People's Management zu betreiben, als ein richtiger Trainer zu sein? Weil eigentlich ist doch das Primäre, alle können kicken, das wissen wir. Wer in der Nationalmannschaft ist, der kann Fußball spielen. Aber ist nicht das Wichtigere eigentlich, eine gute Gruppe zu formen?
100%. Also das ist, glaube ich, grundsätzlich, glaube ich, auch jetzt bei Vereinsmannschaften, glaube ich, Ziel Nummer 1, dass du erstmal eine gute, homogene Gruppe formst. Ich glaube, es ist wichtig, dass du als Trainer ansprechbar bist, dass du zuhören kannst, dass du den Leuten auch Gehör gibst, dass du sie mitnimmst, dass du auch individuell auf die Spieler eingehst, um am Ende natürlich sie dahin zu bekommen, dass sie auf dich hören. Und das Schwierigste oder ich glaube am meisten muss gesprochen werden mit den Spielern eigentlich, die nicht spielen, denen Chancen einzuräumen, denen aber auch trotzdem auch ihre Qualität und ihre Wichtigkeit, die Wertschätzung denen mitzugeben, ganz, ganz wichtig bei so einem Turnier sowieso, weil es geht halt nur zusammen und man weiß nie, wann man welche Spieler denn mehr braucht. Je weiter du kommst, eigentlich alle brauchen. Und selbst wenn du nicht weit kommst, brauchst du diesen Backup, diese Unterstützung, diesen Push von der Bank. Und da musst du auch als Trainer auch ganz, ganz gezielt darauf eingehen, wirklich auch gerade auf die nicht spielen, um die hinter dir zu bekommen, weil es gibt Situationen, da brauchst du die musst du die reinschmeißen. Und wenn es nur 1 Minute oder 2 Minuten sind, das kann entscheidend sein und da brauchst du von jedem 100%.
Ist dir das schwer gefallen in deiner Rolle als Nationaltrainer? Im Verein hat man ja jeden Tag die Möglichkeit, mit den Spielern zusammenzuarbeiten, ne? Diese Kommunikation zu suchen, Vertrauen auch irgendwie zu geben und den Spieler spüren zu lassen. Du bist ein wichtiger Bestandteil, aber bei einer Nationalmannschaft, da triffst du dich alle paar Wochen bis kurz zusammen. Ist dir das schwer gefallen?
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin da schon sehr, sehr kommunikativ. Ich weiß auch die Wichtigkeit dieser Situation und dieser Rolle für mich als Trainer, dass ich auf die Spieler zugehen muss. Und ich habe es dann auch mir in Anführungsstrichen einfacher gemacht, weil ich halt nicht nur mich beschränkt habe auf die Zeit, wenn die Spieler kommen, sondern die Zeit, wo wir keine Länderspiele hatten, natürlich genutzt, um wirklich jeden zu besuchen, um alle zu besuchen. Bei einigen war es dann nicht ganz so wichtig, dass ich das Spiel dann auch mitsehe, sondern bei den Führungsspielern, mit denen tritt man sich, gibt man was essen, trinkt einen Kaffee. Und bei den anderen Spielern, auch gerade die auf der Kippe sind, da guckst du dir das Spiel natürlich auch, um dir eine sportliche Meinung zu bilden und nicht nur von den Videobildern, sondern auch live. Und dann tritt man sich vielleicht anschließend nochmal nach dem Spiel oder am nächsten Tag vor dem Training oder nach dem Training, um einfach ein Gespräch zu führen, um Verhältnis auch irgendwie zu entwickeln mit dem Spieler, damit er auch das Gefühl bekommt, okay, du siehst ihn als ganze Person. Und das Schwierigste für mich war dann natürlich am Ende immer diese Entscheidung, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Also gerade, wenn es um die WM geht, weil es natürlich auch gute Menschen treffen kann, wo die der wirklich dann irgendwie auch, ja, nah am Herzen liegen, weil du Mensch ist einfach ein richtig guter Mensch, aber ich muss mich dann auch sportlich entscheiden und es sind dann enge Entscheidungen und da muss man die dem mitteilen. Und das war das Einzige, was mir ehrlich gesagt schwierig gefallen ist, aber ansonsten alles andere war okay.
Ja, ist interessant, dass du das sagst. Ich habe mit einem Handballtrainer aus der Bundesliga darüber mal gesprochen. Da ging es dann um Gespräche, die er mit Spielern führen muss, die schon sehr, sehr lange in seinem Verein spielen. Und dann hinzugehen und zu sagen, du pass mal auf, dein Vertrag wird jetzt nicht verlängert, obwohl du schon, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10 Jahre hier bist. Er meinte, dieses Gespräch, das kann keinem Spaß machen. Weder demjenigen, der mitteilen muss, wie das jetzt aussieht in Zukunft und auch nicht natürlich der Person, die das empfängt, weil am liebsten, wenn etwas funktioniert über eine lange Zeit, möchte man natürlich immer damit weitermachen. Wie war das denn eigentlich aber, wenn wir das jetzt mal umgekehrt betrachten? Ich meine, das ging ja dann nach dem Spiel gegen Deutschland in Stuttgart für dich auch alles extrem schnell. Wie bist du denn persönlich damit umgegangen? Hatte sich das irgendwie ein bisschen angedeutet? Wie war das für dich als Mensch auch damit umzugehen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich gut vorbereitet. Und ich werde insofern vorbereitet, dass ich seit Tag 1 weiß, gerade als Cheftrainer, ich habe es ja auch erlebt in anderen Vereinen, in Gladbach, in Dortmund, wie schnell sowas immer gehen kann, dass ich weiß, wenn ich in diese Rolle gehe, kann es auch sein, dass du nach einem Monat, nach zwei Monaten auch wieder weg bist. So, und wenn man diese Einstellung da reingeht, muss ich am Ende sagen, war es doch am Ende eine lange Zeit. Ich war 2 Jahre da als Nationaltrainer. Die Trainer vor mir waren alle ein Jahr und unter ein Jahr da. Die letzten, weiß ich gar nicht, 5, 6 Trainer. Von daher war es schon eine lange Zeit. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich dann immer so, wo du weißt, okay, ein Fehltritt. Du hast auch viele Diskussionen natürlich, viele Menschen drumherum, die mitreden wollen. Und versuchst dich natürlich so diplomatisch, wie es geht, mit ihnen auseinanderzusetzen. Und trotzdem weißt du, dass eine Aussage, die von deiner Seite vielleicht in eine andere Richtung geht, oder ein Ergebnis, was vielleicht nicht stimmt, kann dazu führen, dass du dann nicht mehr dabei bist. Und ich habe von Tag 1 schon immer damit gerechnet. Deswegen war es natürlich trotzdem irgendwo ein Schock nach dem Deutschlandspiel. Aber ich war vorbereitet. Ich wusste von ersten Tag an, dass es immer passieren kann. Ich weiß, in Fußball gibt es auch keine Dankbarkeit, dass ich jetzt irgendwie die Mannschaft dann irgendwie zur WM geführt habe. Die Ansprüche sind dann meistens auch immer so ein bisschen über dem, was die Mannschaft eigentlich hergibt. Und so war es auch in Ghana. Man hat schon vorher viele, viele ja, kritische Töne auch gehört. Insofern war es nicht ganz so überraschend, aber natürlich auch ein kleiner Schock. Nichtsdestotrotz gehe ich damit professionell um und wünsche der Mannschaft natürlich trotzdem weiter viel, viel Glück.
Weißt du, was ich interessant finde, ist, wo du das gerade auch erzählst, wenn man sich mal vor Augen führt, ihr habt euch für die WM qualifiziert, also für das wichtigste Turnier überhaupt, aber nicht für den Afrika Cup. Unterschätzen wir in Europa teilweise die Breite, die Tiefe im afrikanischen Fußball?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ne? Das, es kommt ja noch viel, viel mehr zusammen. Und also es gibt sehr, sehr viele starke afrikanische Mannschaften und dann ist es halt auch nochmal ein Ding, wenn man in Afrika spielt. Bei, weiß ich nicht, 40 Grad, selbst gegen in Anführungsstrichen schwächere Mannschaften, die dann aber halt das ganze Jahr bei 40 Grad spielen und die dann das gewohnt sind, ist es dann schwierig, gerade auswärts zu punkten. Also es ist brutal schwer, dass man unterschätzt das. Und nichtsdestotrotz gibt es einfach sehr, sehr viele gute, starke Mannschaften. Also mit, weiß ich, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Kamerun, Nigeria. Kamerun, Nigeria zum Beispiel auch bei der WM nicht dabei, aber sehr, sehr starke Mannschaften. Senegal, Elfenbeinküste, Südafrika. Also es gibt, es ist ein riesen Kontinent.
Ja, ist
und,
viel.
All diese Mannschaften, die ich gerade aufgezählt habe, gegen die kannst du als Ghana verlieren. Und das sind auch alles Mannschaften, die den einen oder anderen Europäer auch ärgern können. Und an einem guten Tag können die halt auch gewinnen. Dann hast du immer noch ein paar Überraschungsmannschaften dabei, wie Mali habe ich gar nicht genannt, die waren auch sehr, sehr stark in unserer Gruppe. Aber du hast auch ein paar Überraschungsmannschaften wie Cap Verde oder so. Selbst die Komoren, das ist ein sehr, sehr kleines Land, aber die sehr, sehr gut gemacht haben, meines Erachtens, die dabei sind und den einen oder anderen ärgern können.
Gibt's denn, weil das hat einer der Hörer gefragt, gibt's denn in Ghana junge Talente, von denen du sagen würdest, weil du kennst dich ja gerade auch im Bereich der Talente sehr, sehr gut aus, du warst Top-Talente-Coach beim BVB, da werden wir gleich natürlich auch drüber sprechen. Gab es denn da oder gibt es da Talente, von denen du sagst, die würden einer Mannschaft wie Borussia Dortmund sofort weiterhelfen können? Gibt es die aktuell im Fußball in Ghana?
Ist schwierig zu sagen. Es gibt ein, zwei oder vielleicht auch drei, wo ich sage, ja, da sind dann sicherlich auch andere Mannschaften dran. Dann ist da auch sind da auch Berater und Vereine dran, die dann auch manchmal, das ist sehr, sehr komplex immer alles, weil diese Jagd auf diese zwei, drei, vier Tops ist immens. Da gibt es ein paar potenzielle Kandidaten, wo man sagt, man könnte sich das unter gewissen Situationen vorstellen. Und trotzdem gibt es ein riesen Fragezeichen immer, wenn jemand in Afrika wohnt, man weiß nicht, wie also bei jedem Jungen grundsätzlich ist es ja so, wie geht er damit um, wenn er jetzt zum ersten Mal irgendwie auf einem anderen Kontinent ist, andere Strukturen, andere Umgebung, Familie nicht um sich herum, anderes Wetter. Also das gibt immer noch große Fragezeichen, wo man jetzt nie hundertprozentig sagen kann, Mensch, das wird jetzt sofort funktionieren. Vielleicht dann auch dann, vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor, in meiner Rolle als Top-Talente-Trainer gilt es natürlich, das dann mit den Jungs zu erarbeiten und zu besprechen und ihnen auch ein gutes Gefühl mit an die Hand zu geben, dass jemand da ist, der sich um sie kümmert, der zumindest irgendwie eine Sprache spricht, die man auch selber spricht, der einen Tipps gibt, die einen sonst keiner gibt, der ein bisschen näher dran ist, der die eine Seite vom Trainer hat und weiß, was der Trainer verlangt, aber auch die Seite des Spielers kennt und beide versucht, irgendwie einander näher zu bringen, auf eine ja, ruhige, diplomatische Art, aber auch natürlich die Zeit nimmt, um gewisse Sachen kritisch anzusprechen, die der Spieler verbessern muss, neben dem Platz, aber auch auf dem Platz, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er ankommt bei der jeweiligen Mannschaft.
Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Also erstmal Integration ist das eine, es ist auch eine andere Kultur, das Essen ist anders, das Wetter ist anders, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber wir können ruhig mal über diese Sache als Top-Talente-Coach sprechen, weil es geht ja dann auch immer um die Erwartungshaltung der Leute, ja, die sagen, ja, Borussia Dortmund hat jetzt schon seit vielen Jahren keine Talente aus dem eigenen Stall in der ersten Mannschaft so richtig etablieren können. Alle wollen immer den nächsten Mario Götze, aber da sollten wir nicht vergessen, das war ein Ausnahmetalent. Also wir reden von einem absoluten Superspieler und die wachsen halt auch nicht auf den Bäumen. Ist die Erwartungshaltung der Leute manchmal einfach viel zu hoch an das, was junge Spieler liefern können, die natürlich dann auch mit 16, 17, 18 schon so im Spotlight sind, dass sie diesem Druck auch vielleicht gar nicht standhalten können?
Ja, also kann eins der Punkte sein, aber es ist natürlich sehr, sehr komplex. Die Spieler machen sich selber Druck, auch oft das Umfeld um sie herum macht ihnen Druck. Dann steht der Trainer, der diese Spieler einsetzen muss, auch unter Druck. Es knallen einfach so verschiedene Welten oder ganz viele Sachen oder bestimmte Dinge aufeinander, die nicht ganz so einfach miteinander zu vereinbaren. Sondern es gibt halt auch, wie du schon sagtest, nicht ganz so viele Jahrhunderttalente, die dann genau zu diesem Zeitpunkt dann da sind mit dem Trainer, der genau diese Philosophie hat, die diesen Jungen dann vielleicht irgendwie pusht. Man braucht sehr, sehr viel Glück auch als junger Spieler. Aber natürlich auch dieses gewisse Selbstvertrauen, um dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort da zu sein, um zu performen und eine gewisse Rolle als Supertalent irgendwie einzunehmen. Und das ist, je besser die Mannschaft ist, natürlich umso schwieriger auch, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Deswegen klappt das meist miteinander, also auseinander, die Erwartungshaltung, ein Talent schnell zu integrieren, aber auch die Erwartungshaltung, natürlich in der Tabelle ganz weit oben zu sein. Das wird meistens schwierig, weil Talente brauchen halt auch eine gewisse Zeit. Das normale Talent braucht halt leider auch eine gewisse Zeit, Zuneigung, Wertschätzung, damit es sofort funktioniert. Und diese Zeit wird dem Talent oft nicht gegeben, weil der Druck einfach auch von denselben Leuten, die sagen, wir brauchen neue Talente, die wollen aber auch Erster werden. Und das ist dann schwierig so. Das ist nicht ganz so einfach für jeden Trainer, glaube ich auch.
Wäre es nicht, also wenn wir es jetzt mal auf den BVB beziehen, weil es ist ja ein Podcast hier zum Thema Borussia Dortmund, wäre es nicht sinnvoll, also klar, die Regularien lassen das nicht zu, aber wäre es nicht sinnvoll, eine Mannschaft von Borussia Dortmund, also die zweite Mannschaft in der zweiten Liga zu haben, damit man diese Talente erstmal an auch die Körperlichkeit im Erwachsenenfußball gewöhnen kann, um dann vielleicht zu sagen, okay, wenn sie sich da etabliert haben, dann ziehen wir sie in die erste Mannschaft hoch?
Ja, ist natürlich ein Wunschgedanke. Man muss dazu sagen, dass man hat es ja auch gesehen, auch Borussia Dortmund war mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga und selbst da hat man ja Probleme. Also der Sprung grundsätzlich von der Jugend in den Herrenbereich ist ein riesen Sprung, ist der größte von allen und das ist ganz, ganz, ganz komplex, weil die Jungs müssen dann sofort adaptieren. Es ist ein anderer Fußball. Jugendfußball ist was anderes als Herrenfußball. Aktuell ist die zweite Mannschaft ja in der Regionalliga. Und selbst da ist es dann nicht einfach für die Jungs dann sofort mitzuhalten. Von daher glaube ich schon, dass dieser Wettbewerb, der wir jetzt gerade im Moment ist, dass man als zweite Mannschaft in der dritten, aber auch in der vierten Liga dann spielt, ist es soweit okay. Und dann geht es dann trotzdem darum, okay, was kann man machen, um diese Jungs noch mehr herauszufordern. Ich glaube, der BVB geht gerade einen sehr, sehr guten Schritt mit Thomas Broich, dass sie viele junge Spieler auch mal vielleicht ein Jahrgang höher spielen lassen, dass die Spieler herausgefordert werden, dass sie gechallenged werden. Natürlich werden die Mannschaften dann vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie in der Vergangenheit, aber du entwickelst Spieler, die immer gechallenged werden, die immer ans nächste höhere Limit gehen und ich glaube auf Sicht auch dann wirst du als Borussia Dortmund noch mehr Jungs in die erste Mannschaft bekommen, weil sie gelernt haben in den letzten drei Jahren, bevor sie zur Herrenmannschaft kommen, dass sie herausgefordert werden, dass sie jetzt nicht die Spiele dann irgendwie gegen ihr Gleichaltrigen dann irgendwie 4-0, 5-0, 6-0 gewinnen und dann deutscher Meister werden. Das fordert sie halt nicht ganz so heraus, wie sie dann, weil dann der Sprung einfach zu hoch ist. Du kommst in den Herrenbereich und dann wärst du komplett gefordert und denkst, okay, was ist jetzt los? Ich bin der Nationalspieler, der beste Spieler meiner Mannschaft zu, ich bin jetzt nur noch Nummer 25, 26 und da passt auf die Spieler dann mental was rein, was sie erstmal verarbeiten müssen, aber auch von der Sportlichkeit, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig herausgefordert werden und ich glaube, da ist der BVB gerade auf einem richtig, richtig guten Weg, aber das braucht Zeit.
Die Frage ist natürlich dann immer, ob die Leute die Geduld mitbringen. Ich muss sagen, diese Entscheidung, immer mit jüngeren Spielern im höheren Jahrgang zu spielen, finde ich extrem positiv, weil es ja genau das forciert, was du gerade angesprochen hast. Es gibt immer diese Challenge. Die Spieler müssen immer an die Grenze oder darüber hinausgehen und können sich eigentlich nur so ja auch verbessern. Also da muss ich sagen, das ist eigentlich genau richtig und es scheint ja auch zu funktionieren. Ja, das ist ja da auch der Punkt. Also es wurde dieser, wie heißt International Premier League oder wie das Ding heißt, wurde gewonnen, ja, mit ganz, ganz jungen Spielern, wo Real Madrid im Finale eine Mannschaft hatte, die, ich glaube, im Schnitt über 2 Jahre älter war als die des BVB. Das ist dann schon sehr bemerkenswert. Also eine gute Entscheidung von Thomas Broich und denjenigen, die da die Verantwortung tragen. Ist denn eigentlich die Physis dann ein großes Problem? Weil du hast jetzt angesprochen, das Mentale auf jeden Fall. Ja, also man muss sich anders zur Wehr setzen. Ist denn auch der physische Sprung noch so groß wie zum Beispiel zu deiner aktiven Zeit? Oder hat sich das ein bisschen angepasst, weil die Spieler heute technisch so gut ausgebildet sind mit so jungen Jahren schon?
Nein, der physische Aspekt ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Aspekt. Wenn man bei der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund zum Beispiel mittrainiert, ich weiß auch, als ich damals von Hannover nach Dortmund kam und da dachte ich erstmal den ersten Monat, ich bin komplett falsch, weil es war alles schneller, alles anspruchsvoller, eine ganz hohe Intensität und ich brauchte einen Monat wirklich, um wirklich anzukommen, um dieses Tempo mitgehen zu können. Und das unterschätzt man natürlich und dieser Sprung von der Jugend ist dann nochmal ein größerer, weil alles schneller geht, alles körperlicher ist, man muss 5 Schritte vorausdenken, man muss auch lernen, selbst wenn man kein, sag mal, besonders breiten Körper hat, muss man lernen trotzdem, wie setze ich meinen Körper ein. Es geht gar nicht darum, dass man super kräftig ist, sondern es geht darum, wie setze ich meinen Körper ein, wann setze ich meinen Körper ein, wie, in welche Räume kann ich vielleicht gehen, dass ich gar nicht meinen Körper einsetzen muss, wie kann ich meine Stärken ausspielen. Und da muss man, kommt man sehr ins Überlegen und nach Lösungen, weil in der Jugend, wenn man da, auch gerade wenn man körperlich vielleicht überlegen ist in der Jugend, diese körperliche Überlegenheit, die bringt einem Herrenfußball nichts, weil alle schnell sind, alle sind schlau, alle sind clever, alle sind körperlich und man muss sich neue Lösungswege suchen. Und deswegen finde ich das gut, wie gesagt, dass wenn gerade wenn körperlich stärkere Spieler in ihrem Jahrgang schon mal ein Jahr höher spielen, weil sie sich andere Lösungswege erarbeiten müssen, um zu ihrem Ziel zu kommen, um im 1 gegen 1 vorbeizukommen, um Tore zu erzielen, um der anderen Mannschaft zu schaden.
Du hast jetzt eben schon ein bisschen angedeutet, wie so eine Arbeit aussieht, dass die Spieler sehr viel Kommunikation benötigen und so weiter. Was fragen die denn vielleicht auch teilweise für Dinge? Weil ich nehme mal an, wenn du so 16, 17, 18, 19 bist, dann bist du sehr wissbegierig. Du möchtest wissen, wie funktioniert das ein oder andere. Was sind denn die häufigsten Fragen, die so junge Spieler dann an dich haben?
Also es gibt nochmal also einen Unterschied. Die Spieler, die in der Jugend noch sind, die haben bestimmte Fragen, die da sozusagen zu den Profis wollen. Aber natürlich auch, und das ist vielleicht ein Stück weit interessanter, die Spieler, die aus der Jugend rauskommen und bei der ersten Mannschaft schon sind und nicht spielen. Wenn man nicht spielt, fragt man natürlich, okay, warum spiele ich nicht und was muss ich tun? Und dann muss man raus, also den Spieler raus aus seiner eigenen Perspektive holen und ihnen auch die Perspektive des Trainers, der Mannschaft. Weil viele Spieler gucken natürlich nur aus ihrer Perspektive. Und selbst wenn der Trainer zu dir sagt, Mensch, du hast gut trainiert, heißt es ja nicht, dass der andere, der genau deine Position auch spielt, dass er schlecht trainiert hat. Der hat vielleicht auch gut trainiert. Und man muss ihnen, glaube ich, schon verschiedene Blickwinkel einfach aufzeigen, damit sie verstehen, okay, es geht ja gar nicht nur um mich. Okay, ich habe gut trainiert, aber die anderen beiden, die auf meiner Position spielen, die haben auch richtig gut trainiert. So, ne, weil dieses, ich habe gut trainiert, wieso spiele ich nicht, das ist halt ein bisschen zu einfach. Ne? Und aus der Jugend gibt es dann natürlich bestimmte Fragen und in die Richtung, okay, wieso bin ich jetzt auch nicht da oben? So, und dann muss man denen halt auch aufzeigen, wer ist denn gerade da oben? Was machen die gut und wie machen die das? Und was machst du vielleicht jetzt gut und wo hast du noch große Probleme, wo ich sage, Mensch, es reicht aktuell natürlich hier. Du bist Nationalspieler, spielst jetzt, ich weiß nicht, in der U19, aber um an diesen Spieler da vorbeizukommen, brauchst du das, dass man wirklich das auch kritisch aufarbeitet, ihn vernünftig erklärt Und das geht aber, glaube ich, auch nur, und sie hören auch zu, wenn man mit ihnen erstmal eine Basis aufgebaut hat. Also das heißt, ein Verständnis des Spielers, dass ich als Übergangstrainer, als Talenttrainer nur das Beste für dich will und nicht dir irgendwas Böses will, sondern mein Ziel ist es, dich da oben hinzubringen. Und um da oben hinzukommen, brauchst du das. Und das hast du, deswegen sehen wir das in dir. Und das fehlt dir. Um das jetzt vielleicht mal kurz zu sagen.
Ja, bringen denn diese Spieler, die jungen Spieler, die ja nach ganz oben wollen, alle logischerweise, bringen die, wenn du dann denen das erklärst, ausreichend Geduld und Verständnis dafür mit? Oder sind die manchmal, ich will nicht sagen über ehrgeizig, aber zu ungeduldig?
Ja, teils. Also man muss wirklich, man darf da auch nicht zu sehr pauschalisieren, aber es ist halt sehr, sehr komplex. Du hast manchmal ein Umfeld, was sehr, sehr verständnisvoll ist und wo der Spieler auch verständnisvoll ist, aber du hast auch Umfelder von Spielern, wo der Spieler nicht geduldig ist, die Eltern nicht, der Berater nicht, und wo ich dann halt als Trainer mit einem anderen Standpunkt komme und gegen all diejenigen aus dem Umfeld ankämpfen muss. Weil der Berater sagt, Mensch, du bist der beste Spieler, du musst ja schon längst da sein. Der Vater sagt das vielleicht auch, und ich muss den aber dann erklären, pass auf, es ist nicht so, wie du denkst, und ich will dir aber auch nichts Böses, sondern das und das und das ist Fakt. Und da musst du auch immer erstmal Vertrauen gewinnen. Das geht dann bei einem oder anderen schneller, bei einem oder anderen dauert das halt auch ein paar Monate, bis der wirklich versteht, okay, du hast recht, ich glaube, ich muss da noch dran arbeiten. Also, aber in der Regel, glaube ich, wenn man jemanden wirklich über ein Jahr wirklich fast jeden Tag sieht und mit ihnen arbeitet und ihn, wie gesagt, auch wertschätzt, Termine macht außerhalb des Fußballs, auch mal zu Hause besucht, aber auch auf dem Platz inhaltlich gut arbeitet in den Themen, in denen man sich verbessern muss, dann entsteht da ein gewisses Vertrauensverhältnis, dass es dann irgendwann auch funkt, zumindest im Verständnis. Und dann geht es natürlich trotzdem noch um die Umsetzung am Ende.
Du hast jetzt die Berater mal kurz mit reingenommen in deiner Antwort. Berater haben ja generell nur gute Spieler. Ja, das ist ja schon das Problem. Es gibt keinen Berater, der irgendwie schlechte Spieler hat, sondern der Spieler ist immer der Beste und für den muss alles getan werden. Und ja, das Geschäft ist nicht einfach. Das ist gar keine Frage. Du hast jetzt auch häufiger schon das Wort komplex in den Mund genommen. Und natürlich ist das alles extrem komplex. Vielleicht kannst du aber auch mal skizzieren, wie so ein Arbeitsalltag dann aussieht. Also wenn du jetzt mal bezogen auf deine Zeit bei Borussia Dortmund das skizzierst, wie hat das genau ausgesehen? Wie viele Tage in der Woche warst du beim Training? Wie lange warst du beim Training? Oder warst du teilweise viel mehr in Gesprächen mit den Spielern außerhalb des Trainingsgeländes? Wie sah das ungefähr aus?
Es war sehr viel, war sehr intensiv, aber ja, hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mein Alltag war insofern, ja, also in der Regel war es so, dass ich beim Training der ersten Mannschaft dabei war, mich viel um junge Spieler gekümmert habe. Das heißt, wir haben Termine gemacht, wo wir uns außerhalb des Trainingsgeländes treffen, wo wir ja entweder im Vier-Augen-Gespräch, aber auch mal mit einer größeren Gruppe mit 3-4 Spielern uns getroffen haben mal und zusammen gefrühstückt haben oder mal Abend gegessen haben oder ich mal im Internat war und mit denen Fußball geguckt habe und einfach gar nicht mal so über Fußball geredet habe, sondern einfach über deren private Dinge einfach mal gelacht habe mit den Jungs. Das war ein wesentlicher Bestandteil meiner Aufgabe. Dann aber auch während des Trainings Tipps zu geben, wie der eine oder andere sich vielleicht besser verhalten kann in der Situation oder nach dem Training auch mal Videos individuell zu zeigen. Dann, was wir jede Woche gemacht haben, waren individuelle Videoanalyse von deren Spiel. Das heißt, ich habe so die 10, 15 prägnantesten Szenen aus deren Spiel rausgezogen und ihnen besprochen, was sie gut gemacht haben, aber auch, wo sie sich drin verbessern können. Viele haben nicht bei der ersten Mannschaft gespielt, sondern bei der zweiten Mannschaft, wo ich dann auch versucht habe, ich sag mal, in der Regel habe ich so 80% der Spiele der zweiten Mannschaft geguckt, habe aber auch fast alle Spiele der U19 und der U17 geguckt. In meinen letzten Jahren war es ein bisschen einfacher, weil ich damit mit ein, zwei Kollegen damals, mit dem Ehren und mit dem Daniel Rios dann auch noch zwei Kollegen hatte, die mich dann unterstützt hatten, weil einige Spiele liefen natürlich auch parallel, man kann nicht gleichzeitig an zwei Orten sein, so war es dann ein bisschen einfacher, aber ansonsten habe ich jedes Spiel der U17, jedes Spiel der U19, jedes Spiel der U23 und der ersten Mannschaft geguckt, wenn es geht live, wenn nicht, habe ich mir das abends runtergeladen und habe es dann teilweise auch nachts noch geschnitten, damit ich das am nächsten Morgen mit den jeweiligen Spielern besprechen konnte. Das heißt, für mich waren so, wenn, sagen wir mal, wenn wir das Wochenende sind, Samstag, Sonntag, wo die Spiele liefen, bei den Mannschaft, bei den Spielen der ersten Mannschaft habe ich nur die Heimspiele geguckt, die Auswärtsspiele nicht. Aber ich habe dann Samstag viel Fußball geguckt, abends dann geschnitten, vorbereitet für morgens, habe WhatsApp geschickt an die jeweiligen Spieler, wann sie kommen sollen zu meinen Terminen. Der eine um 8.30 Uhr, dann der nächste 8.45 Uhr, 9 Uhr, 9 Uhr 15, immer so im 15-Minuten-Takt. Dann war es teilweise so, dass wenn wir zum Beispiel mit der ersten Mannschaft am Samstag gespielt haben und Sonntag dann Training hatten, dass ich sonntags bei dem Training dann nicht dabei war, so, weil ich sehr, sehr viele Videomeetings hatte, von morgens bis mittags. Und ja, hab die Termine so gelegt, dass ich das um deren jeweiligen Teambesprechungen herumgelegt habe. Das heißt, ja, meistens sonntags, montags, teilweise dienstags dann die Gespräche gehalten, um allen ein Feedback zu geben, wie ihre jeweilige Leistung war. Im Optimalfall, und es war gerade am Anfang der Saison, habe ich diese 10 im Vorfeld mit den Trainern besprochen. Das heißt, wir haben uns dann teilweise um 7:30 morgens getroffen, U23-Trainer oder mit U19-Trainer oder 17-Trainer, damit er auch weiß, worüber ich mit den Spielern spreche, weil das natürlich auch gefährlich ist, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass ich mit dem Trainer einer Meinung bin, dass da kein Blatt zwischenpasst und nicht ich sage, Mensch, das und das war gut und der Trainer dann vielleicht 2 Stunden in der Besprechung später sagt, nee, das war gar nicht gut. Das muss dann passen. Aber wir haben uns dann so eingegroovt und bei den meisten war es dann am Ende so, Mensch, Otto, die 10, die du zeigst, sind super, mach das einfach so. Wir wissen, dass das, wir waren dann immer auf einer Linie, deswegen war es dann immer gut. Dann später war es dann schon so, dass ich das dann gemacht habe, so frei, ohne Abstimmung, weil wir wussten, ich weiß, wie der Trainer arbeitet, was er sehen will und er auch wusste, was ich den Jungs zeige. Und ja, das war so meine Arbeitswoche. Da war es dann teilweise auch mal so, dass ich dann irgendwie 3 Wochen mal keinen einzigen freien Tag hatte, weil natürlich der eine spielt Samstag, macht Montag frei, der andere spielt Sonntag, macht Dienstag frei, aber ich dann meine ganzen Gespräche dann auch habe. Das heißt, ich war dann sehr, sehr viel unterwegs, sehr viele Gespräche. Und dann haben wir aber auch die bestimmte Tage genutzt, gerade bei den Spielern, die jetzt nicht so häufig gespielt haben, dann nochmal extra zu trainieren bei der ersten Mannschaft, mit den Einzeltraining zu machen, positionsspezifisches Training. Aber auch einmal die Woche hatten wir auch Talentetraining, 1 bis 2 Mal die Woche morgens um 8 Uhr, wo die Top-Talente dann zu mir ins Training gekommen sind und wo wir dann nach einem bestimmten Plan bestimmte Punkte, Schwerpunkte dann hatten, die wir dann trainiert haben mit den Jungs. Also positionsspezifisch, weil das ist für mich extrem wichtig, dass sie lernen, auf ihre Position die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Du hast gesagt, es war intensiv. An der Länge deiner Antwort hat man gemerkt, wie intensiv die Arbeit gewesen sein muss. Also da muss ich ehrlich sagen, ziehe ich tatsächlich den Hut. Ja, also bis nachts irgendwann schneiden, dann morgens früh auch wieder, ich sag mal, gedanklich auch fit genug zu sein, den Spielern das zu vermitteln, was sie wissen müssen, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ne?
Ja, das ist nicht so einfach, aber es war trotzdem schön zu sehen, wenn da eine Entwicklung stattgefunden hat. Im Optimalfall, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Bellingham eine Analyse oder einem Haaland gemacht habe, das war es dann im Optimalfall so, dass ich gar nicht viel reden musste, sondern also dieser Unterschied war dann krass zu sehen, wie ein Bellingham dann irgendwie die Zähne geht los und er sagt schon, okay, ich weiß genau, ah ja, da habe ich das und das gemacht, obwohl das noch gar nicht passiert ist. Ich hätte da, glaube ich, die Seite wechseln müssen und nochmal gucken müssen, dass auf der anderen Seite der und der Spieler frei gewesen ist. Ja, perfekt, okay, nächste Szene. Also die wussten ihre eigenen Antworten, also ich musste gar nicht reden. Die wussten schon, was sie falsch gemacht haben, bevor die Szene losging und was sie besser hätten machen müssen. Und das war dann interessant zu sehen. Es ist auch interessant zu sehen, dass ein Jude Das Spiel war noch nicht zu Ende und der schreibt mir schon, also das Spiel war gerade zu Ende und ich bin auf dem Weg nach Hause und er schreibt mir, Otto, wann treffen wir uns morgen? Lass uns mal über das Spiel reden. So, ne? Und das, wo du siehst, okay, da sind Spieler, die haben einfach aus Eigeninitiative, haben sie einfach dieses Bedürfnis, über das Spiel zu reden und zu gucken, was sie besser machen können. Und andere Spieler halt, die haben halt immer gewartet, dass ich ihnen texte, pass auf, du kommst morgen dann und dann und dann. Das war auch interessant zu sehen, einfach vom Mindset so.
Ja, ich meine, über das Mindset von Jude Bellingham müssen wir, glaube ich, nicht reden. Ja? Also Ehrgeiz ist da nicht das Problem. Wo du den Namen jetzt gerade erwähnt hast, die Frage hätte ich sonst gar nicht gestellt, aber das interessiert mich dann doch. Gegen Ende seiner Dortmunder Zeit wirkte er ja auf dem Platz häufig ein bisschen frustriert, so nach dem Motto, meine Mitspieler sind nicht gut genug für mich. Ja? Wie hast du ihn denn erlebt? Auch gerade natürlich noch in einer Phase, wo es bei ihm ja total steil bergauf ging.
Ja, also es war nicht, Jude ist kein einfacher Typ, aber ich glaube, also ich habe, also selbst bis heute ein gutes Verhältnis, insofern, wenn ich ihn schreibe, schreibt er zurück. Er ist ein sehr, sehr fordernder Typ, der nicht nur von sich aus fordert, sondern auch von anderen fordert und ich muss sehr, sehr viele Gespräche mit ihm führen, weil er natürlich ja gewisse Sachen auch kulturell verstehen musste. Dass es natürlich schwierig ist, dass wenn er als, keine Ahnung, 17-Jähriger, 18-Jähriger irgendwie von vorne Mats Hummels irgendwie anscheißt, das geht halt nicht so. Ne? Das musste er erstmal verstehen und das hat er, ja, das, er kam auf der Insel, sagt er zu Otto, bei uns ist es anders. Bei der Nationalmannschaft ist es scheißegal. Ich scheiße einen Harry Kane an, der scheißt mich an. So, das ist deren Kultur. So, das ist normal. Die benutzen auch bestimmte Begriffe, die wir, wenn wir in Deutschland, wenn jemand sowas sagt, dann schrecken wir erstmal auf. Aber das war für die so normal, so, ne? Bestimmte Ausdrücke zu benutzen und so. Und das musste ich ihnen dann schon erklären, es ist auch besser geworden, aber man hat gemerkt, gerade wenn Dinge nicht liefen und er emotional wurde, dann ist er oft wieder diese alten Muster reingefallen und hat bestimmte Kraftausdrücke benutzt und das ist halt, in Deutschland geht das halt nicht, also egal wie es läuft, du benutzt diese Wörter nicht und erst recht nicht gegenüber einem Älteren, so. Und ja, das war nicht ganz einfach dann. Aber es war, muss man auch ganz klar sagen, nie von seiner Seite böse gemeint. Und da muss man dann halt auch von der anderen Seite versuchen, das vernünftig zu evaluieren. Es war nie böse gemeint, sondern ihm ging es immer nur um Erfolg. Der will einfach nur gewinnen. Und auf Teufel komm raus.
Fehlt dieser Ehrgeiz manchmal den deutschen Talenten? Weil wir diskutieren ja in Deutschland ein bisschen über die Entwicklung im Sport. Jetzt hat ja eine Abstimmung in deiner Heimatstadt Hamburg stattgefunden. Hamburg hat sich gegen eine mögliche Ausrichtung oder Bewerbung, besser gesagt, um die Ausrichtung der Olympischen Spiele entschieden. Ist ja sehr interessant. Die drei anderen Konkurrenten haben alle klar mit Ja gestimmt. Hamburg halt dagegen. Hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, aber du wirst das vielleicht sogar besser einschätzen können, weil du ja auch daherkommst. Aber fehlt vielleicht dieser Ehrgeiz, auch wenn er eventuell bei Jude Bellingham ein bisschen too much ist, fehlt der den deutschen Talenten im Sport, weil wir viele Baustellen haben. Es geht ja jetzt nicht nur um Fußball, ne? In anderen Sportarten, Leichtathletik zum Beispiel, diskutieren wir darüber. Merkst du das, dass das bei deutschen Talenten vielleicht ein bisschen fehlt? Oder liege ich da komplett falsch?
Ich kann es nicht pauschalisieren, dass es irgendwie in Deutschland schlechter oder besser ist als in England oder Frankreich, da habe ich da auch gar keine Erfahrungswerte in den anderen Ländern. Grundsätzlich glaube ich, dass sich die Welt verändert hat. Kinder wachsen auch anders auf. Man hat natürlich die Medien da. Es gibt Jugendliche, die wollen irgendwie YouTuber werden und da musst du halt in Anführungsstrichen Content irgendwie präsentieren und jetzt nicht großartig irgendwie was gelernt haben, in Anführungsstrichen, oder viel groß gearbeitet haben. Die wollen halt irgendwie schnell, ohne wenig Aufwand an Geld ran. Und es gibt viele, die ihnen das vormachen, die das auch schon gemacht haben. Insofern, und wir als Eltern, ich merke es ja auch bei mir selber, ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Zeit. Wir wir sind ja die eigentlichen Schuldigen. Es ist zu einfach zu sagen, ja, Mensch, die Kinder und so, sondern es ist das ganze Umfeld. Die Kinder in Anführungsstrichen kriegen viel, viel, viel mehr als wir jetzt damals, sage ich jetzt mal so pauschal. Man kommt einfach heran an Dinge, gerade übers Internet. Man merkt selber, wie man als Elternteil auch irgendwie sehr, sehr vorsichtig ist. Wenn ich überlege, also wo ich in die erste Klasse gekommen bin, meine Mutter hat mir und meiner Schwester einmal den Weg gegangen, gezeigt. Und dann sind wir ab der ersten Klasse alleine zur Schule gegangen. Und jetzt wird irgendwie jeder Erstklässler irgendwie zur Schule gebracht. Und so, also ich will damit nur sagen, also es ist zu einfach zu sagen, ja, die sind jetzt heute so und so, so, wir sind ja auch mit Schuld. Ne? Das Ganze, durchs Internet, ich glaube, es genauso viel Sachen passieren damals wie heute oder sind damals passiert. Es wird halt alles offensichtlicher oder alles ein bisschen klarer und sichtbarer. Und dann wird man vorsichtiger und ja, bettet die Kinder so ein bisschen mit ein und was auch verständlich ist. Und das Produkt sehen wir jetzt schon, dass die Kinder halt, es ist schwieriger, ihnen schwieriger fällt, über bestimmte Grenzen zu sehen, einen gewissen Ehrgeiz zu haben, hungrig zu sein. Und das sieht man natürlich, also wenn ich jetzt nach Ghana sehe, ist es natürlich ein krasser Unterschied. Das ist klar. Das ist ganz, ganz klar. Da sind die, weil sie aber auch nicht diese Möglichkeiten haben, ne, die man hier in Deutschland hat. Das ist ganz klar.
Ja, es ist oft schon von Land zu Land, von Kultur zu Kultur ein Riesenunterschied, ob du mit mehr traditionellen Werten aufwächst, wie du aufwächst. Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, falls ihr Infos wollt zu diesem Format, findet ihr die auf schwarzgelberunde.de. Da findet ihr auch Links, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Ihr könnt Merchandise kaufen, ihr könnt ein bisschen was spenden. Alles frei zu entscheiden, wie ihr natürlich möchtet, überhaupt gar kein Problem. Und ihr könnt uns sehr, sehr gerne folgen, auch immer wichtig, auf Instagram und den YouTube-Kanal abonnieren. Ihr könnt kommentieren, liken, ihr könnt das sogar hypen, habe ich jetzt letztens gesehen. Also das hilft auch alles, damit mehr Leute davon Wind bekommen. Wir müssen jetzt natürlich auch über ein Thema sprechen, das habe ich dir ja auch im Vorfeld gesagt, weil du auch gefragt hast, worüber sprechen wir denn überhaupt heute, wo ich denke, dass es wichtig ist, das nochmal zu thematisieren. Das ist das Thema Rassismus. Und natürlich ist es ja auch offensichtlich, du als schwarzer Mensch in Deutschland aufgewachsen, hast natürlich ganz, ganz andere Erlebnisse mit Rassismus als die meisten von uns. Da müssen wir nicht drüber reden. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, zunächst mal, es gibt ja eine Organisation, die heißt Roots, was Roots genau macht. Und dann sprechen wir gleich noch darüber, warum das für dich so ein wichtiges Thema ist.
Erstmal über Roots. Also Roots basiert auf drei Säulen. Also erstmal wollen wir Rassismusbetroffenen helfen, wollen Unterstützung bieten, auch Hilfe, bestimmte Themen heranzugehen. Der zweite Punkt ist, wir wollen Menschen, die nicht betroffen sind, dafür sensibilisieren, ich habe das selber auch erlebt, dass Menschen Dinge sagen, die mich schon getroffen haben, aber wo sie selber gar nicht merken, dass sie mich treffen. Und die, ich sag mal, unbewusst Rassismus ausüben, das gar nicht vielleicht so meinen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man ihnen das sagt, dass bestimmte Aussagen, bestimmte Sachen, die sie tun, andere Menschen stark einschränken oder auch treffen können. Und der dritte Punkt, wo ich sehr, sehr froh bin, dass wir jetzt auch eine Kooperation mit dem DFB haben, ist, dass wir Strukturen ändern wollen und bestimmte Sachen strukturell ändern wollen und auch eine andere Perspektive reinbringen wollen. Also ein großer Punkt beim DFB war zum Beispiel, dass ich gesagt habe, wie kann das sein, dass man dass man auch Gesetze verabschiedet über Rassismus, ohne die Perspektive von Migranten oder von Ausländern mit reinzunehmen, die dies erfahren. Ja, das ist so, wie wenn man Gesetze über Schwangerschaft macht und da ist keine Frau mit im Gremium drin. Das geht nicht. So, ne? Man muss schon diejenigen, die das dann auch betrifft, dann auch mit ins Boot holen und sie mitbestimmen lassen. Und das sind die drei Hauptpunkte. Ich habe der selber viel Rassismus erfahren, auch im Sport, aber auch neben dem Sport. Und hat mir auf die Fahne geschrieben, spätestens nachdem meine eigenen Kinder dann irgendwie auf dem Platz beleidigt wurden, weil sie irgendwie gewonnen haben oder weil mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas sich auf der anderen Seite ungerecht angefühlt hat, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt auch selber mal wirklich nicht nur, klar, wir haben ich habe an sehr vielen Aktionen teilgenommen und viele Dinge mit unterstützt, aber ich habe gesagt, okay, ich will jetzt selber auch das mit in die Hand nehmen und habe dann mit mehreren Freunden Roots gegründet, um wirklich gerade an den drei benannten Säulen wirklich aktiv zu arbeiten, dass wir wirklich was verändern. Und ja, so ist das zustande gekommen.
Vielleicht kann ich da mal eine Geschichte erzählen von einem Kollegen, mit dem ich seit vielen Jahren eng befreundet bin. Der unterstützt eine Organisation, die ich auch schon unterstützt habe, die heißt Sterntaler. Da geht es darum, in verschiedenen Ländern in Afrika den Kindern zu helfen, dass sie in der Schule eine gute Bildung bekommen, weil das ja ein großes Thema ist in Afrika, dass viele Kinder gar nicht richtig zur Schule gehen können und so weiter. Und dann werden da teilweise dann auch Sachen für die Schule irgendwie in Containern dahin geschickt. Und der war schon einige Male in Mali. Mali, ein Land, wo auch immer Aufruhr ist irgendwie. Also es ist kein stabiles Land, das kann man ja definitiv so sagen. Und als er dann das erste Mal da war, war er dort mit einem Freund, der aus Mali auch kommt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und er war der einzige Weiße. Und er hat gesagt, er wurde die ganze Zeit so angeguckt. Ja, so. Da hat er gemerkt, wie das sein muss für jemanden, der in einem Land lebt, keine Ahnung, in Zentraleuropa, in Nordeuropa oder sowas, wenn da jemand schwarz ist und da über die Straße geht, wie sich das anfühlen muss. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darüber sprechen, wie sich das anfühlt, was das mit einem Menschen auch macht, wenn jemand dich beleidigt aufgrund deiner Hautfarbe, eine Sache, die aus meiner Sicht absolut absurd ist. Also eigentlich nicht zu fassen, dass sowas passiert, aber wie ist das für dich als Person gewesen und wie bist du auch damit umgegangen?
Ja, also es gibt dazu vielleicht nochmal, muss man ein bisschen differenzieren nochmal. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Also leider muss ich sagen, leider war ich das gewohnt. War es normal für mich, dass egal wo ich hinkomme, dass erstmal sich alle umdrehen und gucken, oh, da, wer ist das? Ich habe eine Zwillingsschwester. Wir waren die einzigen Schwarzen auf der Schule und immer oder im Kindergarten auch und immer natürlich waren erstmal die Blicke auf uns. So, das ist egal, wo du hingehst, guckt jeder dich an. So, das war normal und für uns war es ein Stück weit normal, weil wir so groß geworden sind. Ich glaube, es ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn du so nicht so aufgewachsen bist oder irgendwie umziehst und kommst von, keine Ahnung, von Ghana nach Deutschland und erlebst das dann auf einmal, das ist dann nochmal ein größerer Schock. Ich hab gelernt, damit umzugehen. Klar, meine Mutter hat auch sehr, sehr viele rassistische Erfahrungen gemacht, hat uns natürlich sehr, sehr geholfen, uns Tipps gegeben. Sie wusste aber auch, dass wenn wir was im Leben erreichen wollen, dann geht das nur über Diplomatie. Und selbst wenn jemand mich auf Übelste beleidigt, dass ich mich nicht davon provozieren lassen soll, auch gerade im Fußball. Und ich weiß mal, vielleicht dieses Extrembeispiel, ein Freund von mir, der hatte, glaube ich, vielleicht dann nicht diese Hilfe. Und dann muss man sich aber auch entscheiden. Also hat dann extremst auch reagiert, wenn er beleidigt wurde. Die haben, glaube ich, weiß gar nicht, in Neumünster gespielt und da haben sie Bananen auf ihn geschmissen und ein Affengeräusch gemacht. Er hat den Ball dann in die Hand genommen und hat den Ball in die Zuschauer geschossen. Hat eine rote Karte bekommen und dann von da ab ging es dann aber auch sportlich bergab, weil der Trainer natürlich in dem Dilemma war, oh Mensch, wenn ich den spielen lasse und der sich wieder provozieren lässt, kriegen wir wieder eine rote Karte und wir müssen die nächsten Spiele gewinnen. Und der hat dann einfach gar nicht mehr gespielt. So, und ich habe gelernt und ich kann bis heute nicht sagen, ob das richtig ist, weil also ich habe halt viel in mich hineingefressen und geschluckt und einfach ja geguckt, dass ich irgendwie mein Ziel verfolge, vielleicht Profi zu werden und mich nicht provozieren lasse. Was aber im Nachhinein für mich jetzt nicht der richtige Weg ist, jetzt unbedingt immer nur den Mund zu halten und ich sag mal geduckt durch die Gegend zu laufen. Und spätestens jetzt habe ich mir gesagt, Mensch, ich muss aufstehen, ich muss was sagen, ich muss mich auch für diejenigen einsetzen, die keine Power haben, weil du hast halt als Spieler keine Machtposition bei der Trainerentscheidung, ob du spielst oder nicht. Und wir müssen auch in den Strukturen was ändern, dass wir Menschen, die davon betroffen sind, dass wir sie schützen. Und so spannt sich dann der Bogen und ich versuche dann sozusagen, früher habe ich selten was gesagt und jetzt glaube ich schon, habe ich die Kraft und die Stärke auch bewusst was zu ändern. Und ich bin froh, wie gesagt, dass wir jetzt zum Beispiel diese Kooperation mit dem DFB schon eingegangen sind und da schon Ansätze haben, wo wir es ändern.
Hast du denn trotz allem, also trotz aller Probleme, die es dahingehend ja immer noch geben wird, das Gefühl, dass sich da etwas tut, dass sich das verbessert?
Ja, natürlich. Also allein in Anführungsstrichen, dass ich als Rassismus-Betroffener mitreden darf, ist ja schon eine Besserung. Es ist keine Riesenbesserung, muss man auch ganz klar sagen, aber es tut sich was, es ändert sich was. Aber wir haben noch riesen Wege zu gehen, muss man auch ganz ehrlich sagen. So, also es bessert sich was, aber nicht in der Richtung, dass wir jetzt Rassismus aufgehalten haben, wo wir es gestoppt haben. Es ist ja aktuell auch abseits des Fußballplatzes natürlich schon ein ganz, ganz krasses Thema, was viele mit Migrationshintergrund beschäftigt, aber auch viele, viele generell in unserem Land beschäftigt. Es wird leider nicht kleiner, muss man ganz klar sagen.
Ja, und es gab natürlich in den vergangenen Jahren in einigen Ländern in Europa bei Wahlen dann auch so einen Rechtsruck, möchte ich es jetzt mal nennen, ja, sehr konservative Wahlergebnisse oder sehr konservative Parteien haben Wahlen gewonnen. In Ungarn gab es jetzt eine Veränderung nach vielen Jahren mit Viktor Orban, und da ich ein paar Menschen aus diesem Land kenne, da war bei vielen die Erleichterung sehr, sehr groß. Die kommen aber alle aus dem Sport. Hilft das, im Sport unterwegs zu sein, dass du auch in gewisser Form prominent bist, deine Arbeit voranzutreiben? Und vor allem, was ich gerne wissen würde, wenn ihr dann diese Arbeit betreibt, du hast ja drei Säulen genannt, und eine Säule, hast du gesagt, ist, dass die Menschen, die vielleicht mal so eine flapsige Bemerkung machen, ja, und gar nicht merken, dass du dich dabei schlecht fühlst, da würde ich gerne wissen, wie reagieren die denn darauf, wenn du das dann ansprichst, oder wie machst du das überhaupt, denen dann zu sagen, hey, pass mal auf, das hat sich nicht gut für mich angefühlt, aber es auch so zu vermitteln, dass sie auch lernen und das beim nächsten Mal nicht mehr machen.
Ja, es ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Es ist so unterschiedlich. Also viele sind sehr, sehr, oder kommen mit so einer Abwehrhaltung. Jetzt darf ich jetzt nicht mal das sagen. Ich meine das doch nicht so, ne? Das N-Wort oder was weiß ich was. Also es ist so unterschiedlich, und einige sind auch einsichtig und sagen, okay, also was ja auch vernünftig ist, nicht derjenige, der nicht betroffen ist, der bestimmt ja nicht, was mir wehtut oder was mir nicht gut tut, sondern dass er wirklich drauf eingeht und, Mensch, okay, ich habe das überhaupt gar nicht so gesehen. Wenn es dir wehtut, dann muss ich das versuchen zu ändern. So, und es gibt ja auch gewisse Gewohnheiten, die kriegt man vielleicht nicht raus, aber es gibt bestimmte Sachen, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann kann man schon sein zukünftiges Verhalten natürlich ändern. Das gilt mir auch so. Ich habe wirklich ein super Team um mich herum, aber ich dachte schon, ich kenne mich aus in Rassismus, aber als ich die kennengelernt habe, habe ich gemerkt, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Also die haben mir ganz, ganz viele Dinge gezeigt, aufgezeigt, und am Ende geht es nur um Wissen, um Vermittlung, Perspektivwechsel. Und wenn man dazu bereit ist, dann, glaube ich, sieht man, was man an sich selber ändern kann. So, und natürlich, wie gesagt, gibt es bestimmte Gewohnheiten, die dann manchmal in einem so drin sind, aber wie gesagt, man kann daran arbeiten und sich ändern und sich verbessern, um anderen nicht zu schaden. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedlichste Reaktionen darauf. Aber ich glaube, dieser Dialog ist einfach wichtig. Und selbst wenn man jemanden allein schon ins Nachdenken bekommt, was er von sich gibt, auch wenn es nur ein Scherz gemeint, als Scherz gemeint, wenn jetzt irgendwie ein Trainer sagt, Mensch, nach der Sommerpause und du kommst jetzt als vielleicht einzig schwarzer Spieler dann wieder zurück zur Mannschaft und er macht einen Spruch, du warst wieder in Urlaub, bist ja schön braun geworden. Dass er versteht, für dich aus deiner Perspektive ist es vielleicht nur ein Witz. Und für den Spieler, der, vielleicht bei dir sowieso nicht spielt und sich irgendwie hinten dran, ist es halt nochmal einen auf den Kopf. Ne? So, du wirst nicht ernst genommen, du kriegst nicht die richtige Wertschätzung und es werden über dich nur Witze gemacht. Also, und du wirst reduziert irgendwie auf deine Hautfarbe. Also, dass man denen das einfach aufzeigt, es gibt so viele Sachen, wie gesagt, und mich freut es selbst, wenn man, ich glaube, wir haben schon viele erreicht, wir haben auch viele Workshops schon gemacht mit Trainern, bei Vereinen, bei Verbänden, wo wir den einen oder anderen schon erreicht haben und das ist unsere Arbeit und je mehr wir das tun, desto besser.
Also, meine Denkweise ist eigentlich seit jeher, in jedem anderen Land der Welt bin ich ja Ausländer. Ja, und so muss ich auch mit den Menschen umgehen, die einen Migrationshintergrund haben oder was auch immer. Also respektvoll, weil wenn ich in ein anderes Land fahre, also alle anderen Länder dieser Welt, da wünsche ich mir ja auch, dass die Leute mit mir vernünftig umgehen und respektvoll mir gegenüber sind. Und das ist egal wo. Und so muss ich ja auch mit den Leuten umgehen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen oder mit einem Migrationshintergrund wie du in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Und ich finde, da ist doch Respekt, Otto, das Mindeste, was man den Leuten entgegenbringen muss.
100%. Und dazu gehört auch, dass man das ist halt ein großes Problem, denke ich mal, grundsätzlich auch gerade in Deutschland, diese Pauschalisierung. So, und weil es gibt dann Menschen, die, wenn du sowas sagst, die sagen, ja, aber das Respekt muss auch von der anderen Seite kommen. So, ja, klar, natürlich. Man kann halt aber auch nicht alle über einen Tisch ziehen. Ne? Es gibt auch Menschen mit Migrationshintergrund, die sich nicht gut verhalten. Natürlich gibt es die. Aber die meisten verhalten sich gut. Und du kannst dann nicht einfach irgendwie, nur weil irgendwie 1% sich scheiße verhalten, vielleicht sagen, die sind alle so. Das ist genauso, wie ich nicht sagen kann, Mensch, alle Deutsche sind Nazis. Das macht man nicht. Man muss da schon differenziert auf die Sache zu gucken und hat der eine oder andere wirklich auch leider Probleme, auch heute noch Probleme mit.
Ja, zum Glück ist das in Deutschland nicht so, dass alle Menschen Nazis sind. Es wäre eine absolute Katastrophe, wenn das so wäre. Ja. Um Gottes Willen. Ja. Also, ne? Also das ist halt das Gute, dass so dieses Format hier ist jetzt nicht so wichtig, aber es werden einige tausend Menschen konsumieren und genau zuhören, was du auch gesagt hast und vielleicht auch ein anderes und besseres Gefühl dafür entwickeln, wie sie sich in Zukunft auch zu verhalten haben. Und deswegen ist gut, dass ihr so eine Organisation gegründet habt. Nochmal, Roots heißt sie. Ja, ich werde das auch in die Shownotes packen und dann könnt ihr da draufklicken und euch mal ein bisschen informieren, was da alles so los ist. Ich möchte zum Abschluss der Sendung noch ein paar Hörerfragen mit reinnehmen. Ja, weil was mir auch aufgefallen ist, die Leute haben sich sehr gefreut. Es hat, glaube ich, auch jemand geschrieben, ich will gar keine Frage stellen, aber Otto ist einfach ein super Typ. Das sagt ja auch ein bisschen was aus. Ja, also das ist ja wahrscheinlich ein sehr angenehmes Gefühl. Wir waren gerade bei negativen Gefühlen, aber es ist wahrscheinlich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, wenn man sowas hört.
Ja, also ich hatte grundsätzlich immer ob als Spieler oder vielleicht auch gerade als Spieler, aber auch als Trainer sehr, sehr gute Zeiten in Dortmund. Hab mich da immer sehr willkommen gefühlt und hatten sehr, sehr gute Zeiten und ich glaube, es geht in beide Richtungen so. Ne? Also ich versuche eigentlich auch in schlechten Zeiten das Positive zu sehen und da anzupacken, habe versucht als Spieler natürlich auch immer irgendwie alles zu geben und ich glaube, das kam gut rüber und auf der anderen Seite hat man mir dann, glaube ich, auch das eine oder andere schlechte Spiel bestimmt verziehen. Irgendwie verändern sich die meisten natürlich dann bei mir auch dann nur an die Guten, aber ich hatte auch schlechte Spiele. Mich freut es aber.
Ja, die drei schlechten Spiele, die können wir unter den Tisch kehren, ist gar kein Problem. Es sind ein paar interessante Fragen gekommen, auch nochmal zu der Nummer mit dem Spielervermittler-Business. Da haben wir eben ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Und hier wird gefragt, wie sieht es mit dem Spielervermittler-Business mit afrikanischen Spielern aus? Ist das immer noch Grauzone à la Mukoko oder wird das professioneller?
Ja, es ist so wie mit allen. Es gibt also auch bei den Beratern sehr gute Berater und es gibt auch weniger gute Berater. Es gibt Berater, die sich wirklich top um die Spieler kümmern. Ich weiß nicht, mit Mukoko ist es vielleicht ein schwieriges Beispiel. Er ist im jungen Alter hierher gekommen. Das ist halt auch so ein Ding, glaube ich, so, was man vielleicht mal so ein bisschen aufbrechen sollte. Also als Kind, wenn du mit 9, 8, 9, 10 Jahren hierher kommst, du kannst selber ja gar nichts dafür, was mit dir passiert gerade so. Ne? Also da wurde viel auf den Jungen viel drauf gehackt, sage ich jetzt mal. Und der kann ja gar nichts dafür. Der will einfach nur Fußball spielen, ob es Spekulationen um sein Alter sind oder so. Er selber kann gar nichts dafür. Er will einfach nur Fußball spielen. Und da wurde ihm sehr, sehr viel Unrecht getan, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und die Beraterszene, wie gesagt, da gibt's gute, schlechte, so wie bei in allen Szenen. Man muss auch ganz klar sagen, das ist halt auch so ein Ding. Auch Vereine beschweren sich oft über Berater etc. Das Problem, das Hauptproblem ist natürlich aus Spielersicht, und ich war selber Spieler, als ich mit einem Berater gekommen bin, habe ich mehr Geld verdient als ohne. So, und da müssen sich die Vereine auch fragen, Mensch, können wir das selber auch mal belohnen, wenn jemand ohne Berater kommt, dass wir wirklich den das Angemessene geben? Oder ist es nur so, dass wir, wenn jemand einen Berater bekommt, dann kriegt er auf einmal irgendwie mehr Geld? Dann müssen wir uns aber auch nicht beschweren, dass jemand mit einem Berater kommt. Also, ne, das ist dann immer so ein bisschen zu einfach gehalten, die bösen Berater und so. Das sehe ich nicht ganz so. Also, wie gesagt, es gibt auch viele gute, aber natürlich, wie bei allen Fallen, fällt es immer mehr Gewicht, weil es, oder die negativen Berater, die schlechten Berater fallen natürlich viel, viel mehr ins Auge als die guten. Das ist klar.
Mhm. Apropos gute Spieler, an die sich die Leute erinnern. Sie erinnern sich natürlich an das Spiel, wo du dir das Kreuzband gerissen hast. Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das ein Auswärtsspiel bei Rapid Wien. Und hier wird gefragt, hast du das ignoriert quasi? Also wie war das mit dem Schmerz auch in dieser Szene? Und hast du da überhaupt wahrgenommen, dass du verletzt warst?
Genau, also es war im Auswärtsspiel gegen Austria Wien.
Ich war nah dran. Ja,
genau. Ja. Und als Fußballspieler sind ja auch verrückt. Und ich war auch Fußballspieler und da war ich auch in dieser Sache war ich verrückt, weil ich sehr, sehr ehrgeizig war. Ich habe irgendwie nie zurückstecken wollen und auch bestimmte Sachen nicht wahrhaben wollen und nicht akzeptiert. Und das war so eine Sache, ich hatte schon 2 Kreuzbandrisse vorher. Ich habe dasselbe, du hörst ein gewisses Geräusch und du weißt eigentlich weißt du, oh, das ist wieder alles kaputt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und ich weiß noch, damals Dr. Braun hat gesagt, Mensch Otto, ich glaube, komm mal lieber runter. Er hat gesagt, nein Doc, lass mich in Ruhe, es geht schon. Und ich wollte es wirklich nicht wahrhaben, habe es nicht akzeptiert, wollte mich nicht auswechseln lassen, bin dann drauf geblieben und dann habe ich aber schon gemerkt, oh Mist, es geht nicht, Otto, es geht nicht. Und ja, ich glaube, die Spieler haben es nicht so mitbekommen. Und ja, Lars hat mir dann irgendwie nochmal einen Pass gegeben. Und ich habe dann nur gedacht, okay, jetzt Augen zu und durch. Ich hatte natürlich Adrenalinspiegel war hoch. Ich habe die Schmerzen schon gehabt im Knie, aber habe das komplett ausgeblendet und habe gesagt, komm, einfach durchziehen. Und hatte dann Glück, dass das Ding irgendwie reinging und bin dann rausgegangen.
Ich konnte mich jetzt nicht mehr zu 100% an den Gegner erinnern. Mit der Stadt lag ich zumindest richtig. Aber was ich weiß ist, das war damals eine Phase, wo ich gedacht habe, boah, Otto Addo ist echt so gut drauf, ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Und dann kam so eine beschissene Verletzung. Du hast ja jetzt gerade gesagt, du hattest vorher schon 2 Kreuzbandrisse. Also das ist natürlich auch dann eine harte Nummer. Wie war das dann im Nachgang für dich? Hast du oft darüber nachgedacht und überlegt, wenn dieser letzte Kreuzbandriss nicht gekommen wäre, dann wäre ich nochmal so richtig durchgestartet, weil das war damals als Betrachter von außen mein Gefühl. Wie war das für dich?
Ja, war ähnlich. Aber ich habe auch schnell gelernt, wegzukommen von diesen Gedanken. Also es gibt, und ich musste mich dann, und ich glaube, das ist immer gut, wenn man guckt, wo man herkommt, was man selber erreicht hat, was anderen passiert ist. Und ich musste mich dann, und mit denen habe ich heute noch Kontakt an einen Jugendfreund, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin, erinnern, der sich, damals haben wir unser letztes Jugendspiel gehabt und der hat sich da einen Kreuzbandriss geholt, im letzten Spiel für die Jugend und in den Übergang zu den Herren. Und dann habe ich überlegt, okay, danach hat er eigentlich nie so richtig wieder Fuß gepasst, weil er A, keinen Verein hatte, keine richtige Reha, so wie ich jetzt, ich konnte jeden Tag ihn, wurde ich behandelt und dann konnte man eine Reha machen. Der hat dann irgendwie Termine bekommen, wo er irgendwie einmal die Woche Reha hatte und er kam nie so richtig wieder auf die Beine, dass er irgendwie, ich sag mal, mit Fußball sein Geld verdienen konnte, obwohl er richtig gut war. Und ich habe dann gedacht, okay, bei allem, was passiert ist, ich kann froh sein, dass mir das nicht passiert ist, wo ich noch kein Profi war, wo ich noch nicht diese Möglichkeiten hatte. Das heißt, es gibt immer Wege für sich, auch mental, wirklich zu überlegen, okay, so schlimm ist es jetzt. Natürlich ist es schlimm, dritter Kreuzbandriss, aber es ist nicht so schlimm, als wenn ich das irgendwie mit 16 oder 17 erlebt hätte, weil dann hätte ich gar nichts gehabt. So. Und wenn man sich wirklich diese Gedanken macht, kommt man dann zu dem Schluss, es bringt nichts, sich irgendwie zu sehr negative Gedanken zu machen. Und wenn ich das, wenn das nicht passiert, wäre ich jetzt da sogar und hätte da gespielt oder hätte mit Dortmund das und das erreicht, das bringt alles nichts. Sondern man muss wirklich realistisch versuchen zu denken und sagen, Mensch, ich habe auch sehr, sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich überhaupt da hingekommen bin. Und nicht das Pech wie andere.
Hier wird gefragt, wer dein WM-Dark Horse ist. Und ein Österreicher fragt, ob du einschätzen könntest, wie gut Österreich in das Turnier gehen kann. Baumgartner hat sich ja jetzt verletzt und wird fehlen. Ist ein wichtiger Spieler für Österreich. Aber ich nenne dir mal erstmal mein Dark Horse. Dann bin ich sehr gespannt. Mein Dark Horse ist Ecuador. Ecuador hat in der Qualifikation gefühlt gar keine Gegentore kassiert und kommen vielleicht natürlich auch mit den Wetterverhältnissen, mit dem Klima in Nordamerika in dieser Hitze dann im Sommer ein bisschen besser zurecht als andere Mannschaften. Wärst du dein Dark Horse und könnte vielleicht auch Österreich tatsächlich ein Dark Horse sein?
Ja, muss ich sagen. Also die waren natürlich sehr, sehr stark gegen uns, haben eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, Baumgartner ist ein Riesenverlust, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich kenne ihn persönlich nicht, aber absoluter Fan von ihm, wie der sich bewegt, welche Räume er geht, seine Intensität, also Top-Spieler. Da wird Österreich auf jeden Fall fehlen und Österreich könnte für eine Überraschung sorgen. Das ist so die europäische Mannschaft, die, glaube ich, am meisten noch unterschätzt wird. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht noch, wenn man sie als, ja, sie sind glaube ich auch nicht mit dabei, aber so Norwegen kann auch vielleicht überraschen. Mhm. Und vom afrikanischen Kontinent würde ich vielleicht Senegal sagen. Auch wenn sie jetzt das eine oder andere Vorbereitungsspiel jetzt auch verloren haben, die haben auch ein bisschen was probiert, aber ist auch eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaft. Und Ecuador bin ich gespannt. Man muss da ein bisschen differenzieren, glaube ich schon, weil diese und ich habe auch mal, wir haben auch mal in Äthiopien gespielt, das ist schon ein Riesenunterschied, wenn du dann irgendwie in paar tausend Meter Höhe spielst, das ist brutal. Und ich glaube, Heimspiel haben die, glaube ich, keins verloren, glaube ich, Ecuador. Haben auch Mannschaften wie Brasilien und so geschlagen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, auf dem amerikanischen, in Anführungsstrichen, Flachland wird sich das relativieren.
Okay, du bist da definitiv der Experte. Ich habe das jetzt einfach nur mal so reingeworfen, weil ich dachte, ich könnte hier ein bisschen glänzen, aber hat nicht ganz so gut funktioniert.
Wer weiß.
Ja, es kann auf jeden Fall sein. Vielleicht spielen sie in Guadalajara, dann haben sie ein bisschen höher. Ich weiß es jetzt gerade auswendig nicht, wo der Spielplan die so hintreibt. Drei, vier Fragen möchte ich gerne noch reinnehmen, in der Hoffnung, dass das okay ist, weil ich sie auch interessant finde. Und zwar, wo habe ich sie? Muss ich nochmal gerade gucken. Es geht darum, wie das für dich war, als du Ende 2020 Co-Trainer der ersten Mannschaft geworden bist. Und da vielleicht ja auch absehbar war, dass das über einen bestimmten Zeitraum nur der Fall sein wird. Wie war das damals für dich bei so einem großen Verein wie Borussia Dortmund, als ehemaliger Spieler auch und so weiter? Und du bist ja, das zeigt ja diese Nummer mit dem Top-Talente-Coach, nach wie vor diesem schwarz-gelben Umfeld sehr verbunden.
Ja, es war eine super Zeit mit Edin. Wir waren, muss man auch sagen, dann, das ist dann auch super klar, wenn man erfolgreich ist. Wir haben den DFB-Pokal geholt. Von daher war es super. Ich war generell schon eng dran an der Mannschaft, weil ich jeden Tag beim Training war und auch alle kannte. So war es dann nochmal ein bisschen enger, weil ich dann auch mit Einfluss nehmen konnte auf die Art und Weise, wie wir spielen. Und das war trotzdem ein zwiegespaltenes Verhältnis, weil aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt voll bei der ersten Mannschaft war, konnte ich natürlich nicht mehr U19 gucken und U23 und mich um die Jungs kümmern. Und das hat mir dann so wirklich richtig, richtig leid getan, weil das halt auch so mitten in der Saison war. So, wenn man das hätte besser organisieren können, dass ich dann sofort auch eine Vertretung gehabt hätte, die dann mit bei uns bei der ersten Mannschaft im Trainerteam ist, aber auch die sich die Zeit nimmt, diese Spiele zu gucken, da hätte ich mich besser gefühlt. Aber so hat man dann irgendwie, also es war eine super Zeit, aber man hat irgendwie nochmal so ein Verantwortungsbewusstsein, Mensch, irgendwie lasse ich gerade den jungen 17-Jährigen da im Stich und der ein und andere hat jetzt auch Probleme auf dem Feld oder ein oder andere abseits des Feldes und man kann sich nicht drum kümmern. So, das war halt auch so schwierig für mich. Aber natürlich auf der anderen Seite war es natürlich eine große Ehre für mich, als Co-Trainer für Borussia Dortmund zu arbeiten mitzuhelfen, dass wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Auch wenn das natürlich ein bisschen komisch war in dieser Corona-Zeit ohne Zuschauer etc. Das war dann schon ein bisschen schade. Aber trotzdem, wie gesagt, das war eine sehr, sehr große Ehre für mich.
Ja, ich kann mich noch sehr genau an dieses Finale erinnern und es war dann ganz komisch, das war auch hier in Dortmund zu dem Zeitpunkt, als man dann rausging, dass niemand draußen war und diesen Pokalsieg gefeiert hat. Ja, also es war wirklich dubios. Ich habe das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, dass dir die Arbeit vielleicht mit jungen Spielern sogar noch ein bisschen mehr am Herzen liegt als mit den Profis, als mit den gestandenen Spielern. Liege ich da richtig und siehst du darin auch deine Zukunft? Eher lieber mit jungen Spielern zu arbeiten als mit den Profis?
Ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja zwei Leben. Man muss auch ganz klar sagen, mittlerweile bin ich jetzt auch schon 50, im hohen Alter dieses Pensum zu gehen, das war schon nicht ohne. Und es ist auch nicht ganz so, ich sag mal, familienfreundlich. Es ist einfach brutal viel Arbeit, weil man viele Besprechungen hat, weil man auf dem Platz nochmal extra arbeitet und weil man sehr, sehr viel Videoanalyse betreibt und Videos schneidet und bespricht. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt nochmal da reingehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist es natürlich bei allem, was man auch als Cheftrainer natürlich abbekommt und was weiß ich, Beleidigung und was weiß ich nicht alles, was man aushalten muss und auch kritische Diskussionen hat mit Verbandspräsidenten, mit Mitgliedern vom Managementkomitee etc., Mitspielern, ist das schon trotzdem dann anders und ein Stück weit angenehmer. So, und nichtsdestotrotz ist immer irgendwie so ein Teil von meinem Herzen auch mit den jungen Spielern, die, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, glaube ich, als Verein, wenn Spieler aus der Jugend diesen Sprung schaffen zur ersten Mannschaft. Und das zu sehen als Trainer und das zu miterleben, das hat mich immer mit Freude erfüllt und erfüllt es mich heute noch. Ich freue mich, wenn es junge Spieler schaffen, ich sag mal, am besten sind sogar noch aus Dortmund, dann ist es eine Riesensache. Wie gesagt, ich bin froh, dass der BVB jetzt gewisse Schritte eingeleitet hat, die das vielleicht das noch mehr forcieren. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, das sollte das Ziel sein. Das freut mich immer noch, das ist klar. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, eine Mannschaft zu führen oder auch als Co-Trainer zu arbeiten in einer Mannschaft und komplett dabei zu sein und auch mitzubestimmen, wie wir an gewisse Sachen anzugehen haben.
Ja, also ich weiß ja nicht, wie sehr du das in deiner Position mitbekommst. Ich kann nur sagen, wenn hier so Leute wie Inacio oder Reggiani auf dem Platz stehen, die Freude der Leute über tolle Leistungen dieser Spieler ist enorm groß. Also das muss ich sagen, ist eine richtige Begeisterung, die das auslöst, wenn diese jungen Kerle da irgendwie für Borussia Dortmund kicken. Apropos gute Spieler und viel Qualität, hier wird gefragt, wer war denn der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast?
Dem ich zusammengespielt habe, ich finde es immer schwierig, weil man muss ganz ehrlich sagen, man wird ja nicht allen gerecht, weil es gibt halt unterschiedliche Positionen. So, und das ist halt so schwierig, dann zu sagen, oh, das ist dann der beste Spieler, ja, weil der die ganzen Tore schießt. Aber da sind auch ein paar, die sind richtig, richtig gut und auch gute Spieler, gute Menschen und die verhindern das Torrad. Aber wie Wahnsinn. Also ich fand Jürgen Kohler fand ich so beeindruckend, muss ich sagen, als Mensch, aber auch als Spieler, weil du da irgendwie einfach nicht vorbeigekommen bist. Der war wie eine Wand. Aber natürlich, als wenn ich jetzt, ich sag mal, aus der ästhetischen Brille gucke, dann sind das eher so die Spieler wie Amoroso, Rysicki oder Dede natürlich, die mir persönlich dann vielleicht nochmal ein Stück mehr am oder mein Herz noch mehr erweicht haben, weil sie natürlich Sachen gemacht haben, die ich teilweise vorher noch nicht gesehen habe. So.
Dann habe ich noch eine letzte Frage, weil sie mir auch ganz gut gefällt. Wer war denn in deiner Dortmunder Zeit dein Zimmergenosse und welche Anekdote kannst du vielleicht darüber erzählen?
Oh. Zimmergenosse hat natürlich schon gewechselt, ich war 6 Jahre da, war aber auch viel verletzt, muss man sagen. Also einer meiner besten Freunde ist und immer noch war damals Francis Buckley, der nicht so viel gespielt hat, der dann auch nicht ganz so häufig dabei war. Mit wem war ich auf dem Zimmer? Muss ich überlegen. Ich war eine Zeit lang mit Billy Rayner auf dem Zimmer und dann war ich aber auch mit Billy Rayner. Ja. Dann mit Dede oder Ivan Nilsson, die beiden waren auch selber oft auf dem Zimmer. Und später hatten wir sogar Einzelzimmer. Also, und Anekdoten gibt's eigentlich, fällt mir jetzt so spontan, ehrlich gesagt, gerade gar nichts ein. Lustige Anekdoten. Also, die Brasilianer waren sowieso immer lustig, so. Wenn man ein bisschen Lust hatte auf Musik und ein bisschen Stimmung, dann ist man da zu denen aufs Zimmer gegangen, hat ein bisschen Spaß gemacht, da haben sie getrommelt und ich glaube, ich war nicht so konnte sogar Gitarre spielen, also es war immer lustig, immer gut drauf, immer Stimmung. Und ansonsten weiß ich ja, entweder war ich bei denen auf dem Zimmer oder ich habe mit Jens Lehmann habe ich Schach gespielt. Jens Lehmann war mein Schachpartner.
Oh,
ich habe Schach gespielt. Auf Reisen oder dann auch auf dem Zimmer und habe ich sehr gerne mit ihm gespielt.
Ich hoffe nur, dass Jens Lehmann beim Schachspielen ein bisschen ruhiger war, als wenn es darum geht, irgendwie mit seinem Nachbarn zurechtzukommen. Das ist eine andere Geschichte.
Ja, total. Der ist total lammfromm, wenn man ihn kennt. Super Typ. So. Aber klar, er war natürlich auch jemand, der auch von Erfolg besessen war. Ich weiß auch, dass er mal mit Marcio auch mal aneinander geraten ist. Und natürlich ist er, glaube ich, kein einfacher Typ, das weiß er auch selber. Aber im tiefsten Inneren ist das schon ein guter Mensch.
Ich glaube, er ist aus Leverkusen mal, weil er ausgewechselt wurde oder sowas, mit der S-Bahn nach Hause gefahren von einem Bundesligaspiel. Da meine ich mich dran erinnern zu können. Aber interessant, dass du den Namen Francis Buchi noch genannt hast. Zeigt ja auch wieder auf, überragendes Talent in der Jugend gewesen, aber hinterher im Profibereich ist es dann halt nochmal ein anderer Schnack. Otto, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Erstmal, dass du mir länger zur Verfügung gestanden hast, als ich das angekündigt habe. Das ist ja schon ein bisschen frech von mir. Das zweite ist, dass das so spontan geklappt hat. Und das dritte ist, dass wir, glaube ich, sehr offen über Themen gesprochen haben, über die vielleicht nicht so oft gesprochen wird. Nochmal, schaut bitte gerne in die Shownotes zur Sendung. Dort gibt es dann auch einen Link zur Organisation Roots, falls ihr euch da informieren möchtet. Bitte denkt auch daran, wie ich das eben auch gesagt habe. Mit Respekt den Menschen gegenüberzutreten, das ist das Allerwichtigste. Und vielleicht auch mal ein bisschen darüber nachzudenken, wie das ist, wenn man in der Haut der anderen stecken würde und wie die sich vielleicht damit fühlen. Ja, man kann vielleicht auch mal einen Spaß machen, aber es gibt auch immer so Grenzen. ich wünsche dir eine tolle Zeit bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das wird eine fantastische Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch selber auf dieses Turnier, auch wenn es natürlich viele Diskussionen drumherum gibt. Aber ich denke, wir sehen tollen Sport. Danke nochmal für deine Zeit und an euch da draußen. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Also es gibt keine Sommerpause. Wir ziehen hier eiskalt durch und weitere Infos findet ihr wie immer auf schwarzgelberunde.de. Habt eine gute Zeit. Liebe Grüße an dich, Otto. Und ja, bis demnächst. Tschüss.
Danke auch, ciao, ciao.